So, herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Mein Name ist Jakob Scheich.
Ich bin Bruno Glöckner.
Genau, wir sitzen zu zweit wieder hier, ne?
Ja.
Wie die Folgen davor auch schon.
Genau.
Heute an einer besonders langen Tafel und bei 35 Grad Celsius.
Ja, afrikanische Temperaturen.
Wenn das nicht Hingabe ist, weiß ich auch nicht. Die Folge wird auch kurz.
Kürzer.
Kürzer.
Ja.
Wahrscheinlich auch schlechter. Vielleicht.
Ja, nicht
Man weiß es
unbedingt.
nicht. Wir
Nicht
fahren noch an den
unbedingt.
See, ne?
Ja.
Treiben noch ein bisschen Philosophie im
Im
Wasser.
Freien.
Ja, genau.
Naturphilosophie.
Naturphilosophie, einiges an Naturphilosophie. Und beobachten vielleicht bestimmte Naturphänomene.
Definitiv.
Ja.
Fleischliche.
Fleischliche, auch Wellen.
Wellen auch, ja.
Vielleicht Algen.
Definitiv.
Fische. Okay. Und was machen wir heute? Wir machen heute mal ausnahmsweise richtig Philosophie. Die Folge ist fast gescriptet, könnte man sagen. Denn wir erklären uns jetzt in der vorbereitenden Sendung mal uns gegenseitig und euch unseren namensgebenden Patronen Helmut Plessner, den Kölner Anthropologen. Wir haben von ihm gesprochen. Lachen und Weinen hat er ja geschrieben. Und bevor wir in den nächsten beiden Folgen und oder mit in der nächsten Folge uns mit diesen beiden Phänomenen menschlichen Verhaltens beschäftigen wollen, brauchen wir ein bisschen Grundlage, haben wir uns gedacht.
Genau. Wir wollen eigentlich seinen Grundgedanken auseinandersetzen, damit wir damit die Voraussetzungen schaffen, um dann diese namensgebende Studie Lachen und Weinen wiederum erklären zu können.
So, wir haben das große Glück, dass wir heute jemanden im Podcast haben, der Experte ist sozusagen für
Ehemaliger
Plessners Haupt
Experte.
ehemaliger Experte.
Sagen
Okay,
wir mal
Entschuldigung,
so.
aber wir haben ihn bekommen, ne?
Ja.
Experte für Plessners Hauptwerk, die Stufen des Organischen und der Mensch, so heißt es, ne?
Ja, richtig,
Und
genau.
ich begrüße Bruno Glöckner.
Hallo.
Ja, toll, dass du es geschafft hast.
Ja, freut mich auch.
Und wir machen also das, was wir in Folge 1 angekündigt haben, niemals zu tun, nämlich wir erklären jetzt so ein bisschen Zeugs. Aber es gibt auch genug Quatsch dabei. Wir bleiben der bunte, kunterbunte Philosophie-Podcast. Und bevor wir einsteigen, machen wir, glaube ich, gleich die politischen 5 Minuten. Ende gibt es ein Wort zum Sonntag.
Genau.
Und ja, da müssen wir auch noch sagen, wir sind ja in unserer Haupttätigkeit sympathischer Statist, das ist meine Wenigkeit.
Ach ja, stimmt, ja.
Genau. Und du warst transzendentaler Optiker.
Transzendentale Optiker,
Was
ja.
ja sehr gut läuft immer noch, ne?
Ja, siehst, hab die Brille auch immer noch.
Und trotzdem hat uns Corona gezwungen, auch einen
Ja.
Zweitjob anzunehmen.
Mussten ein bisschen umsatteln, ja, gegeben der Umstände. Und wir sind beide Lektoren geworden. Und ja, ich warte die ganze Zeit eigentlich auf dein erstes Manuskript, Jakob.
Ach so. Ja, aber also ich bin ja nur Lektor geworden, um dich zu verlegen.
Ja, wie, aber also, ich dachte, du schreibst mir was und ich redigiere das dann.
Wir haben gesagt, wir wären Lektoren für den jeweils anderen. Deswegen warte ich ja auf dein erstes Buch.
Ja, ich warte aber doch auf deins, Jakob.
Nee, Bruno, ich warte auf deins.
Ja, wie, Jakob, da kannst du mir doch jetzt aber nicht so kommen. Wir hatten das doch so besprochen, dass du schreibst und ich zurückschreibe.
Nee, wir hatten gesagt, wir wären Lektoren. Und du lieferst mir für die Erstausgabe Reclam Verlag oder was auch immer, Felix Mayner, ja,
Ja, also
die ja viele neue Autoren
bei mir
veröffentlicht.
kommt sonst keiner rein, ne, in den Laden. Ich warte
Nee, ich,
wirklich nur
ja.
auf deine Eingebungen
Ich habe
da.
ja auch den Verlag noch nicht gegründet, bei dem ich angestellt bin, weil ich auf das erste Buch warte.
Ja, bei mir geht's ähnlich, ne?
Ich habe Pressemitteilungen geschickt, Glöckner erscheint bald.
Ja, Herr Scheich, wie sieht's aus?
Ja, Bruno.
Ja, Jakob.
Bruno.
Jakob.
Ja, Bruno, ich frage dich.
Ja, ich frag dich!
Ja.
Gut, lassen wir das. Das können wir ja sonst auch noch später
Du
klären.
hast ja vielleicht noch ein paar Linsen zu schleifen, ne?
Genau.
Also, politische 5 Minuten, da war alles einiges los. Schaffen wir die doch mal aus dem Weg. Hier kommen sie. Die politischen 5 Minuten laufen. Hast du was mitgebracht, was dir auf dem Herzen liegt?
Vielleicht fällt mir was ein zu den Dingen, die du jetzt
Okay, sonst fange
bringst.
ich einfach mal an. Wir
Ja,
haben ja nur
fang mal
5 Minuten. Und
an.
zwar, ich verfolge die Klatschpresse nicht so sehr, aber meine Mutter hat mich mal wieder auf was aufmerksam gemacht, auf was anderes als
Okay.
das britische Königshaus. Johnny Depp und Amber Heard ist hier ein Begriff. Die waren also wohl zusammen, Johnny Depp, der Schauspieler aus Dingsbums, ne? Und Amber Heard, Schauspielerin aus dem anderen Film. Und außerdem, also bei dem anderen auch, hat er auch mitgespielt. Ah, ja, okay. So, die waren dann zusammen und jetzt gab es da eine Schmierkampagne gegen Johnny Depp, wo er Wifebeater genannt wurde. Also er soll sie geschlagen haben. Und jetzt zieht er vor Gericht wegen Rufmord gegen seine ehemalige Ehefrau oder was. Also sie sind jetzt geschieden. Okay. Und im Zuge der, er merkte dann, dass er eigentlich zurückschmieren muss, um sich zu verteidigen. Und hat dann offengelegt, oder jedenfalls behauptet, dass Amber Heard viele Beziehungen zu Männern führte, orgienartig teilweise. Unter anderem soll sie einen Dreier mit Cara Delevingne im Ehebett von Johnny Depp gehabt haben, und zwar mit männlicher Beteiligung von Elon Musk.
Was ist das nochmal?
Das ist der, den du nicht kennst. Also das ist der Kiffen des Silicon Valley, der Tesla-Besitzer.
Ach, der.
Und Elektroautos, Solarzellen.
Ja. Okay, das ist natürlich dann spätestens da ein Politikum, ja.
Im Zuge einer dieser sexuellen Feiern soll dann ein großer menschlicher Kothaufen in Johnny Depps Ehebett gelegen haben.
Ach, okay.
Er war wahrscheinlich übers Wochenende weg und das kennt man ja, ne?
Angriff ist die beste Verteidigung.
Okay, lassen wir das hinter uns. Die Bundeswehr bildet jetzt Hunde aus, um Corona zu erschnüffeln. Fand ich ganz schön. Also die riechen dann, wenn jemand damit infiziert ist.
Ach, interessant, ja.
Dann gibt es große Dürre und die schwersten Waldschäden seit 200 Jahren. Irgendwann machen wir übrigens mal, dachte ich, eine Folge, vielleicht mit unserem ehemaligen Baumpfleger.
Ja.
Wir haben ja viele ehemalige in unserem Bekanntenkreis.
Ja.
Sind
sehr alt, alle.
Fichten sterben. Einfach, weil, und noch dazu und so weiter. Man sieht das, wenn man jetzt überall durch die Gegend fährt, zum Beispiel mit dem Motorrad.
Ja. Mir fällt ein, die NATO hat ihre Truppen abgezogen, ne?
Ja, genau.
Wir sind es nicht mehr wert, ne?
Ja, genau. jetzt sehen einige Rüstungsdeals in Gefahr.
Ja.
Ist natürlich immer schlimm, ne, wenn ganz Geld schlimm verloren geht.
Ja.
Aber ist ein Signal wohl, ja. Also 12.000 Soldaten, glaube ich, US-Soldaten, die uns besetzt hatten.
Ja.
Immer noch.
Schweine.
Werden jetzt, die Fatzen werden jetzt da abbezogen oder nach Polen verlegt. China startet die erste Mars-Mission. Das ist also, die haben aufgeschlossen.
Wollen da eine Imbissbude aufmachen?
Ja, genau. China-Restaurant.
Endlich kann man dann da auch
China-Nudeln essen. Süß-Sauer zum Mitnehmen.
Ja, wunderbar.
Wohin wollen sie es denn mitnehmen? Auf den Mond? Auf die Erde?
Genau.
Ist aber kein Glutamat drin, ne? Nein. Ja. Dann eine sehr interessante Studie, wo britische Forscher so Modellrechnungen in die Zukunft gemacht haben. Damit ist es ja immer ein bisschen kritisch, aber diesmal geht es nicht um Wirtschaft, sondern um Bevölkerungsrückgang.
Oh, echt?
Und es kriegen so...
Aber wahrscheinlich in den Industrieländern, ne?
Weltweit.
Weltweit.
Gibt es noch nicht Industrieländer? Also ich meine, du meinst jetzt so die reichsten, ja. Der Rückgang ist so hart, dass zum Beispiel... einige Nationen, darunter Japan, da wohnen immerhin 120 Millionen Japaner, und Spanien 45 Millionen, 50 Millionen oder so, sollen 2100 nur noch die Hälfte ihrer jetzigen Bevölkerung haben.
Ach, das ist ja interessant. Weißt du, dass es in der Biologie, also in der Populationslehre in der Biologie, diese natürliche Selbstbeschränkung einer Population gibt?
Ach.
Also die kommt dann irgendwann, also es ist dann eine Parabel, die nach unten geöffnet ist, und die kommt dann irgendwann an ihren höchsten Punkt und dann fällt es wieder, das Wachstum, und zwar rapide.
Es wäre ja schön, wenn wir das mal geschafft hätten. Das wäre ja quasi ein richtiges Verdienst unserer Spezies.
Die technologische Evolution, so würde man natürlich denken, die bringt den Menschen über diesen Peak dann hinaus und er kann sich dann immer weiter fortpflanzen. Und das haben sich ja die Forscher schon, die Frage stellen sie sich schon länger, ob wir da dem Tier dann überlegen sind oder ob dann irgendwann doch die Kurve nach unten fällt.
Ja, ich glaube aber, ich befürchte, insgesamt insgesamt sinkt es auch, genau, also insofern stimmt das, das wäre die erfreuliche. Es wird einen Höhepunkt erreichen, laut dieser mathematischen Modellrechnung, bei 9,7 Milliarden im Jahre 2064, wird aber dann wieder abfallen um knapp eine Milliarde auf 8,8 Billionen. Komm, wir überziehen mal kurz, ich habe noch eine schöne Sache. Und was das unter anderem verursacht, ist nämlich, dass um das Jahr 1950 eine Frau im Durchschnitt 4,7 Kinder in ihrer Lebenszeit bekommen hat. Und sobald diese Zahl unter 2,1 Kind pro Frau fällt, sinkt die Gesamtbevölkerung, weil es immer irgendwie eine leichte Chance gibt, dass mehr Männer geboren werden oder irgendwie sowas. Mhm. Und da gibt es aber jetzt ein Zitat, was ich hochinteressant fand. So, die Forscher beschreiben nämlich diese Entwicklung, Falling Fertility Rates, als große Erfolgsgeschichte, wenn man aus einer anderen Perspektive als dem Erfolg der biologischen Spezies Mensch drauf guckt, nämlich ein bisschen ideologisch oder ethisch. Es ginge nämlich nicht darum, also die nimmt nicht ab, weil die Männer unfruchtbarer werden oder die Spermien zurückgehen oder sowas, sondern instead it is being driven by more women in education and work, as well as greater access to contraception, Verhütung, leading to women choosing to have fewer children. In many ways, falling fertility rates are a success story. Also da ist doch irgendwas wieder nicht so ganz faul, wenn man die beiden Sätze aufeinander hat.
Also Sie stellen es als eine Folge der Emanzipation der Frau dar.
Genau, der höheren Gleichheit zwischen den Geschlechtern.
Ja, ja.
Und Frauen würden sich jetzt eben, also gebildete Frauen, vor allem arbeitende Frauen, ne, mhm, würden jetzt frei wählen, weniger Kinder zu haben. Mhm. Also insofern ist es eine Success Story.
Ja, da entfällt dann der Vergleich zur Tierwelt, weil in der Tierwelt wird es dann dadurch unwahrscheinlicher, dass bei einer erhöhten Populationsdichte auch die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten steigt. Mhm. Und der
Was? Bei uns auch nicht.
Der Genpool.
Kannst du uns nicht erzählen. Alle kerngesund.
Der Genpool homogener wird.
So, und es soll dann, also in anderen Ländern ist die Entwicklung entgegengesetzt. Also China wird sich fast halbieren. Dafür Indien kriegt ein Drittel drauf, wird dann bevölkerungsreicher als China. Nigeria soll irgendwann 750 Millionen Einwohner haben. Mhm. Also ein afrikanisches Land, was jetzt auch schon mit Abstand das größte ist, mit 200 Millionen, hat dann 250 Millionen Einwohner mehr als ganz Europa.
Wahnsinn.
Muss man sich mal gucken, was sich da alles verschieben wird.
Wahnsinn.
Und die letzte Meldung in diesen überzogenen politischen fünf Minuten, wo es überhaupt nicht um Politik ging. Nee, die vorletzte. Elon Musk, über den hatten wir ja gerade schon mal im Zuge, ne?
Des Co-Taufens. Mit dem riesigen Scheißhaufen, ne?
Ganz genau. Das ist natürlich alles Hörensagen.
Ja,
Elon Musk hat da nicht in Johnny Betts Depp gekackt. Moment. So. Der hatte auch nämlich ein Kind bekommen. Nicht mit Cara Delevingne oder Amber Hart, sondern mit seiner, weiß ich nicht, ob die zusammen sind, Grimes. Glaube ich, irgendwie so eine Popsängerin.
Okay.
Und wie glaubst du, haben die das Baby genannt? Vielleicht Tesla oder so?
Ich weiß es nicht.
Sie haben das Baby XAEA-12 genannt.
Was? Echt? Hm?
Das ist der Vorname.
Hochmodern.
Hochmodern. Und das soll ein Call of Duty Black Ops Killstreak sein.
Okay, finden Sie das lustig oder?
Ich kann ja nicht sagen, was ein Killstreak ist jetzt, okay. Aber. Mhm. Und ob sie es lustig fanden, weiß ich auch nicht.
Ja.
Vielleicht ist das Baby aber auch einfach ein Roboter. Aber natürlich von Solarzellen betrieben.
Ja, dann ist ja okay.
Nachhaltig. Gut, das waren die überzogenen politischen 5 Minuten. Wir wollen uns ja quasi heute an deiner Forschungsarbeit zu Plessner entlanghangeln. Und du schickst dieser wunderbaren Arbeit, in der du auch noch irgendwas mit Schlegel und Romantik machst. Ne? Das, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Nee.
Ein kleines Gedicht vorher, was ich jetzt mal gerade vortrage. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Heinrich Heine. Dein Freund Heinrich Heine.
Mein Freund Heinrich Heine. Ja. Die neuen Gedichte, der letzte Gedichtband, den er rausgebracht hat.
Was hat das jetzt mit Plessners Konzeption des Menschen zu tun? Um die soll es ja heute gehen. Was ist eigentlich an uns Menschen so komisch?
Ja.
Das ist die Grundfrage der Anthropologie.
Mhm.
Was unterscheidet uns von Pflanzen und Tieren?
Mhm.
Und wie sieht Plessner das?
Ja, also jetzt gleich erstmal in Bezug auf das Gedicht. In der ersten Strophe wird uns eigentlich die Innenschau dieses Fräuleins offenbart. Und dann schaltet sich in der zweiten Strophe diese Stimme aus dem Off ein. Mein Fräulein, seien Sie munter.
Mhm.
Und dieser Dialog, der sich damit eröffnet, ist eigentlich vergleichbar oder wesensverwandt mit der Konzeption der exzentrischen Positionalität, die Plessner entwirft. Und zwar insofern, als hier ein Bewusstsein von einem anderen Bewusstsein zweiter Ordnung belehrt wird oder korrigiert wird in einer Weise, dass eigentlich Heine schreibt am Ende der Romantik und er beschreibt in der ersten Strophe eigentlich das Lebensgefühl der Romantik mit diesem Fräulein und dann kommt schon ein epochengeschichtliches Bewusstsein von der Romantik, das sich also über sich selbst auslegt und sich selbst erkannt hat, sich selbst reflektiert hat von einem anderen Standpunkt und dann über sich selbst ein Urteil ablegt. Und das ist schon, das geht schon sehr in die Richtung von dem, was Plessner dann auf wissenschaftlicher Ebene
diese raffinierte Deutung hättest du ruhig in die Hausarbeit dazu schreiben dürfen, weil so raffiniert wird das ja niemand deuten. Sehr raffiniert.
Ich glaube, das hat der Dozent, ich hoffe, dass der Dozent das irgendwie verstanden hat.
Das heißt, dass es im Grunde wäre, dass dann eine Analogie, also ein sich selbst bewusst werden dieser Epoche,
genau,
ja. Wäre eine Analogie auf diesen im Individuum stattfindenden Vorgang, was sich selbst dabei beobachtet und sich kommentiert und dann vielleicht sogar aufmuntern kann jetzt hier, darüber, wie bang es da rumseufzt.
Genau, und gerade auch die Fremdheit, sag ich mal, der Stimme, die sich dann in der zweiten Strophe einstellt, dieses etwas ironische, süffisante, was wir dann in diesem Ton von diesem Mein Fräulein, seien Sie munter, ja, heraushören können. Gerade das ist auch die Stimme, die sich dann in der exzentrischen Positionalität immer wieder einklingt.
Ja, diese Stimme, okay. Also Stimme nennt er es nicht, aber wir lassen das mal so bildhaft.
Ja, ja, also es ist ja jetzt hier die Kunst, da muss es ja irgendwie eine andere Form annehmen. Ja.
Da spricht auf jeden Fall jemand.
Ja.
Ob wir immer schon sprechen, ist auch so eine Frage für die
Phänomenologen. Also es ist, um es vielleicht festzuhalten, ein Dialog. Da liegt die Parallele, ja.
Gut, ein Dialog zwischen mir und mir, ne?
Genau, also ein monologischer Dialog.
Dann schreiben wir so mal weiter. Monolog. Also dieses Bild vorangestellt. Plessner will, wie so viele andere, vor ihm vor allem Scheler und Gehlen, der dann so ein bisschen der Außenseiter war, aber das war das auch zeitweise das Kölner Dreigestirn der philosophischen Anthropologie, die sich da dann erstmal so als eigene Fachrichtung innerhalb der Philosophie etabliert. Vorher gab es natürlich schon Nachdenken.
Wann war das so ungefähr?
Das war Anfang des 20. Jahrhunderts, bis in die 50er dann.
Ja, Plessner. Hauptwerk ist, glaube ich, 28 bei Plessner, ne? Die Stufen des Organischen.
Mhm. Ja. So, und zunächst mal fällt ja auf, dass die Frage nach dem Menschen vergleichend beantwortet wird, ne?
Genau.
Mindestens zum Einstieg.
Ja.
Also es gibt irgendwie organisches Leben, Gewese, Existenz, überall auf der Welt, ja. Und es gibt dann aber da verschiedene Stufen.
Ja, richtig.
So, um vielleicht schon Plessners Hauptwerk anzusprechen. Was sind das für Stufen? Jetzt mal nur ganz kurz. Also es gibt Pflanzen und dann gibt es Tiere und dann gibt es den Menschen. Und die Frage ist jetzt, was kommt jetzt beim Menschen hinzu oder was ist so anders, dass der eben wirklich der Mensch ist und nicht ein Tier, so wie jetzt Hund und Katze auf einer ähnlichen Stufe stehen?
Ja, genau. Also Plessners Herangehensweise ist wirklich die, dass er im Grunde das so auftürmt.
Mhm. Ist da eine Teleologie drin? Strebt das so ein bisschen auf, es ist schon so, dass der Mensch nicht unbedingt im christlichen Sinne so das Höchste der Gefühle ist, da kann noch was kommen, aber auf jeden Fall bauen die Stufen aufeinander auf. Ne? Also das eine geht immer in irgendeiner Hinsicht über das andere hinaus, wird komplexer also und vielfältiger und so weiter.
Quantitativ eigentlich bestimmt. Ne? Also es ist immer ein Mehr, bei was Menschen dann die eine Stufe von der anderen unterscheidet.
Okay, also insofern wertfrei erstmal.
Ja.
Vielleicht ist der Mensch doch ärmer dran, ne?
Ja, in vielerlei Hinsicht schon. Das werden wir auch noch heute sehen.
Und das Schlagwort fiel schon. Das, was für Plessner den Menschen zum Menschen macht und heraushebt, ist die exzentrische Positionalität.
Genau. Und was heißt das?
Du als ehemaliger Experte.
Ja.
Ich zitiere dich einfach mal kurz ein bisschen. Ne?
Okay, ja,
Glöckner 2020, hören Sie jetzt, meine Damen und Herren. Das wird immer mal wieder so einfließen. Du schreibst nämlich, Plessner geht davon aus, dass sowohl Tiere als auch Menschen in ihre Mitte, in das Zentrum, das sie selbst bilden, gesetzt sind. Sie sind also positionalisiert. Während das Tier nun in dem Gesetztsein in seine Mitte gänzlich aufgeht, ist es dem Menschen vorbehalten, sich zu diesem Gesetztsein in reflexive Distanz zu setzen. So, gut, dass wir uns gesetzt haben, bevor wir diesen Satz jetzt gelesen haben. Es gibt die Positionalisierung, die hat der Mensch auch, habe ich es richtig verstanden?
Ja, genau, da sind sie noch auf einem Level.
Und Tiere verharren darin und die sind nicht exzentrisch positionalisiert, weil sie in diesem Zentrum ruhen und bleiben und aufgehen?
Ja, es ist eine geschlossene Organisationsform, die das Tier auszeichnet, während der Mensch eine offene Organisationsform hat.
Und die Offenheit kommt durch diese reflexive Distanz zustande.
Richtig, genau. Weil eigentlich,
die er zu sich selbst einnehmen kann.
Genau, diese reflexive Bewegung, die öffnet eigentlich immer einen anderen Raum, von dem dann das Hier und Jetzt eingesehen werden kann.
Der Mensch kann also nicht nur das Tier oder die Zimmerpflanze beobachten und Merkmale feststellen, sondern auch sich selbst.
Genau.
Und zwar nicht nur den anderen Menschen, sondern sogar wirklich sich selbst.
Sich selbst, permanent, was er tut, was er denkt und kann dazu immer dann einen zweiten Bewusstseinsstrang entwickeln und ja, den auch sprachlich ausformulieren.
Vielleicht einen ganz kurzen Exkurs schon mal dazu und vielleicht so ein bisschen der philosophischen Grundlage und Tradition von Plessner. Mhm. Die Voraussetzung dafür, dass er sagen kann, der Mensch ist in der Lage, und zwar ein Mensch ist in der Lage, sich selbst zu beobachten und gewissermaßen zu erforschen, die ist eigentlich eine phänomenologische. Ne? Und
ja.
Da geht es bei Husserl geht's schon darum, Bewusstseinsanalyse, wo ihm aufgeht, dass er das sogar zum zentralen Problem der Philosophie macht, dass der Mensch, wenn er sich fragt, was er eigentlich ist, eine Frage mit einem Mittel, was er eigentlich nicht voraussetzen kann, beantworten will. Er will nämlich sich erklären, warum, also was das Bewusstsein ist, wie es funktioniert. Mhm. Oder man kann auch erstmal Psyche sagen, das ist allgemeinverständlicher. Um das zu tun, hat er aber wiederum nur zur Verfügung eben dasselbe Bewusstsein und die Psyche und den komischen Apparat, mit dem er kognitiv sich die Welt erschließt. Und bevor er sich eben die ganze Welt erschließt, wie die Empirie das machen will, müsste man sich eigentlich ganz genau selbst fragen, was passiert da und kann ich das nachvollziehen? Ja. Und das ist für Plessner eine wichtige Grundlage. Also auch Plessner geht davon aus, der Mensch hat in sich selbst mit all seinen Eigenheiten und vor allem seinen psychischen Eigenheiten den ultimativen Forschungsgegenstand gefunden, sozusagen.
Ja.
Denn Untersuchungsobjekt und Werkzeug für diese Untersuchung sind dasselbe.
Exakt. Das ist die große Schwierigkeit, aber von der darf man sich eben nicht loslösen, meint Plessner, indem man diese strenge kartesianische Unterscheidung vom Körperlichen und Geistigen einführt oder weiter beibehält, die das neuzeitliche Denken oder die neuzeitliche Philosophie im Grunde grundieren.
Ja, obwohl man es vielleicht bei Platon schon finden kann, so ein bisschen.
Ja,
natürlich. Kant führt es auf jeden Fall weiter. Aber ja, Descartes ist jedenfalls der Dualist da.
Mhm. Und diesen Substanzendualismus aus physischen und psychischen, den wie im Labor auf Waagschalen, so, aufzuspalten, zu trennen, das ist eine Unterscheidung, die man dann nur zugunsten des eigenen Verständnisses einführt.
Wäre naiv, würde Husserl sagen, zum Beispiel.
Liegt aber eben nicht in der Sache. Also, weil die besondere Schwierigkeit ist die, wie du sie schon benannt hast, dass wirklich Erkennender und Erkanntes, Benennender und Benanntes ein und das Gleiche sind. Und das
insofern ist der Begriff Selbstbeobachtung schon ein bisschen vereinfachend. Weil man sich eben nicht so beobachtet, wie man einen externen Gegenstand beobachtet und an dem man irgendwelche Eigenschaften, also da ist ein Korb, der ist braun, der wiegt so und so viel Kilo.
Ja.
So kann ich mich eben nicht beobachten, als Beobachter und Beobachtetes.
Und trotzdem kann ich es aber nur so.
Also und trotzdem kann ich nur, aber ich muss wissen und irgendwie dann auch methodisch einflechten, dass ich der bin, den ich beobachte und das, was ich beobachte, womit ich beobachte.
Ja, und das ich beobachte.
Ja, also wir sind alle im Grunde, also wenn wir uns beim Wichsen zugucken, sind wir Voyeure auf jeden Fall, ne? Sind ja auch sozusagen selbstreferenzielle Beobachter.
Ja, das funktioniert bei mir nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber genau, es gibt ja sowas auch wie so einen gesteigerten Genuss, wo man sich beim Genießen selbst zuschaut und dann den Genuss genießt.
So.
Ja? Also das machen ja dann so Dandys zum Beispiel, ja?
Ja, die versuchen das auf jeden Fall sehr.
Die versuchen das zumindest, das ist dann, die wollen sich dann zugutehalten, dass das dann schon so eine zivilisiertere oder kultiviertere Form des Genusses sei, den sie da betreiben, der sich unterscheidet von so einem bäuerlichen, einer bäuerlichen Gier nach sinnlicher Befriedigung. Ja.
Jetzt sprichst du schon so ein bisschen wie Platon.
Ja.
Oder Aristoteles, egal. Es sind jetzt einige Begriffe gefallen. Wir sind positionalisiert und dann sind wir aber eben auch wieder exzentrisch, also von diesem Zentrum abseits.
Positionalität.
Und da stellt sich die Frage nach dem Standort überhaupt.
Ja,
genau. Was ist es denn jetzt für ein Ort, für eine Position, die ich einnehme?
Ja, also der ist halt eben nicht festlegbar oder fixierbar. Was Plessner im Grunde da versucht, ist sowas wie Bewegung oder Dynamik zu denken und als ontologische Sphäre des Menschen zu bestimmen. Also, dass das Sein des Menschen sich gerade durch etwas Bewegliches, Dynamisches auszeichnet. Dass es ein ständiges Hin und Her ist zwischen diesen beiden Punkten, zwischen dem Exzentrischen und dem Zentrischen. Oder auch zwischen, das wäre die andere einschlägige Unterscheidung, dem Körper haben und dem Körper sein.
So macht er das dann in Lachen und Weinen nochmal.
Genau.
Ne? So heißen wir ja.
Ja, so heißen wir ja. Da sind wir ja wieder.
Wir haben uns auch so genannt, weil wir das so toll finden.
Ja, genau.
Was du gerade sagst, lese ich hier gerne nochmal vor, nämlich aus Glöckner 2020.
Ja.
Der Mensch kann sich qua Reflexion aus seinem Zentrum herausbewegen. Das ist also quasi metaphorisch dann, ne? Wie gesagt, er verlässt da keine fixe Position.
Nee, er wird da jetzt
sondern
nicht
zum Hausgeist.
Sondern
er ist immer schon gleichzeitig da und da an diesen fiktiven Orten.
Ja.
Man müsste das mal zusammenbringen mit diesen Fantasien, das Bewusstsein hochzuladen.
Mhm.
Und dann wäre ja auch die Frage nach dem Standort.
Ja, stimmt.
Gut, liegt das jetzt auf dem Server oder wo wabert das darum?
Ja.
Es hätte jedenfalls keinen Körper mehr.
Nee.
Das birgt komisches Potenzial.
Ja.
Kann sich qua Reflexion aus seinem Zentrum herausbewegen und von einem äußeren Standpunkt seine Zentralität rückblickend einsehen. Er wird zum Beobachter seiner selbst, wieder im übertragenen Sinne. Aber in diesem Vollzug manifestiert er sich eigentlich auch. Ne?
Mhm.
Also diese gebrochene, hin und her schwankende Existenzweise des Menschen bewegt sich immer zwischen diesem Zentrum, in dem wir, wir sind ein Körper und so existieren wir irgendwie und wir beobachten uns darin, also wir reflektieren unsere Gesetztheit und indem wir reflektieren und nicht einfach da sind, sind wir exzentrisch. Ist das so irgendwie?
Genau, also ich kann in mir selbst ruhen, während ich über die Straße gehe, ganz in mir selbst versunken sein und ich kann mir von irgendeiner Häuserecke oder aus dem dritten Stock zuschauen, wie ich über die Straße gehe, was weiß ich, irgendeine Straße hier in Köln oder in Heidelberg und kann so, also in der Art, meinen Standpunkt relativieren.
Relativieren, ja. Das ist auch sowas. Plessner benutzt das nicht so oft, Relativierung, aber in gewisser Weise die Existenzweise des Tieres, das einfach da ist, wird in der menschlichen Existenzweise immer schon relativiert, ne? Wir sind nie einfach da. Was bedeutet das?
Ja, genau.
Also, ich lese nochmal vor, was du geschrieben hast, nämlich jene positionale Mitte, die in der Selbstreflexion zu Bewusstsein kommt, konstituiert sich nur im, in Klammern leiblichen, Vollzug und muss vom exzentrischen Standpunkt ständig mitvollzogen, nicht nachvollzogen werden. Sie ist, so Plessner in den Stufen des Organischen, Seite 290, das Hindurch der Vermittlung.
Ja.
Wir vermitteln uns irgendwas permanent selbst und nur dadurch sind wir überhaupt menschlich.
Ja, genau. Also der Clou ist wirklich, das ist so schwierig, das eben sich vorzustellen und zu denken, aber man ist die ganze Zeit dabei, es zu tun. Also irgendwann wird es einem auffallen, wenn man mal drauf achtet, dass das alles zugleich abläuft. Mhm. Also ich vollziehe irgendwas, einen körperlichen Akt und dabei läuft das Bewusstsein die ganze Zeit mit. Es ist ja nicht so, als würde das Bewusstsein dann nachrücken und sagen, ach, du bist schon einen Schritt weiter, da komme ich mal hinterher. Ja? Sondern wenn sich der Ort ändert, ändert sich auch das Bewusstsein. Ja?
Mhm. Der Ort, wieder der Ort,
der physische, der einfache äußere Ort.
Ja.
Mhm. Und da gegeben der Ortsänderung im Außerweltlichen verschiebt sich dann auch das Ganze im Bewusstsein.
Mhm. Du schreibst irgendwo anders, aber das kommt noch. Wir brauchen, glaube ich, ein Beispiel.
Ja.
Weil es stellt sich doch die Frage.
Ja,
wir haben jetzt versucht, darüber zu sprechen. Vielen Dank an alle, die noch dabei sind. Liebe Grüße. Ne? Wir sitzen immer noch hier in der Küche.
Ja, also
es ist nicht kälter geworden.
Es ist nicht kälter geworden.
Und das ist ein grundsätzliches Problem, die sich der Schreibende und Sprechende Philosoph und vor allem Phänomenologe und die Anthropologen dann auch, dem Problem muss man sich stellen, dass Dinge beschrieben werden, die sich eigentlich in einem nichtsprachlichen Raum vollziehen. Also ich muss das versprachlichen, was sich mir nicht in Form von fertigen Gedanken und Worten aufdrängt. Ne? Mhm. Einer, der das versucht hat, und wir wollen das mal frei interpretieren, um dieses Durcheinander der menschlichen Existenz zu darzustellen, ist Woody Allen. Und da wolltest du den ja noch ankündigen.
Ja, also wo mir das aufgefallen ist mit Woody Allen, also in meiner Arbeit komme ich ein bisschen so zu diesem Punkt, dass es da so eine Wahlverwandtschaft gibt zwischen exzentrischer Positionalität und Ironie. Und Woody Allen ist jemand, der jetzt Ironie wirklich wie kein zweiter beherrschte. Und wo es aber wirklich dann augenscheinlich für mich wurde, war in dem ersten Grundgesetz, in dem ersten anthropologischen Grundgesetz, das im Grunde ein Resultat aus der exzentrischen Positionalität ist, da es eine Bewältigungsform darstellt. Mhm. Also die Grundgesetze, die sind dann nur nochmal Konklusionen aus dieser Grundsituation, die den Menschen auszeichnet, nämlich eben diese Exzentrizität. Mhm. Und das sind im Grunde Reaktionsweisen. Und das erste ist, heißt, das ist die natürliche Künstlichkeit. Und da lese ich einfach nur
total widersprüchlich.
Mal, total, ja, genau, die sind ja alle widersprüchlich. Ja. Das Widersprüchliche ist ja das Beschreibende.
Der Mensch.
Ja. Da heißt es, die exzentrische Positionalität kann ein Korrektiv bilden. Plessner spricht sogar von einem Gewissen, das sich konstituiert, sobald ein Wissen von der Positionalität vorliegt. Also Positionalität ist gleichzusetzen mit Zentrizität. Ja? Mhm. In ihr werden all jene Kämpfe zwischen Trieben höherer und niederer Art ausgefochten. Sie ist der Kampfplatz der Antagonismen.
Der Kampfplatz der Antagonismen. Und jetzt hören wir uns mal dabei zu, wie das so klingen mag. Also ihr kriegt quasi geliefert einen echten Bewusstseinsfluss.
Aber wir können auch gleich verraten, was es ist. Ne? Also es ist einer unserer Lieblinge. Oder unser Lieblingsfilm vielleicht von Woody Allen, ne?
Der ja, von Woody Allen. Ja, Woody Allen zähle ich so zu meinen, das ist so die B-Riege der Großen.
Bei dir, ja. Bei mir ist das die A.
Ja.
Und der Stadtneurotiker oder Annie Hall, da gibt es eine berühmte Szene, wo sie auf dem Dach stehen, Diane Keaton und Woody Allen. Mhm. Und ja, dieses Gespräch.
Die lernen sich gerade kennen. Genau, Woody Allen versucht sie eigentlich anzuquatschen.
Er versucht sie anzumachen, genau. Ja. Und sie ist auch gar nicht abgeneigt, ist auch interessiert. Mhm. Und das ist exzentrische Positionalität par excellence.
Sind das da Fotografien, die Sie gemacht haben?
Klimmzüge einer Dilettantin.
Hochgestochener Käse.
Die sind wundervoll. Sie haben Klasse.
Ja. Mein Traum wäre es, einmal einen ganz richtigen Fotokurs zu
machen. Hält mich wahrscheinlich für Gehirn amputiert.
Ja, Fotografie ist hochinteressant. Es ist eine neue Kunstform, wissen, die ästhetische Kriterien noch nicht herausgebildet haben.
Ästhetische Kriterien? Sie meinen, ob es ein gutes Foto ist oder nicht? Bin ich clever genug für ihn?
Ja, dran. Das Medium tritt als Träger der Kunstform an
deren Stelle. Ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Sie merkt wahrscheinlich,
dass ich oberflächlich bin. Für mich ist es eher eine Sache des Instinkts. Also ich meine, mehr eine Sache des Gefühls. Ich versuche es zu spüren und nicht zu viel darüber nachzudenken.
Wie all die anderen.
Intellektuell gesehen richtig, doch es braucht ästhetische Leitlinien.
Ansonsten ich klinge wie ein Rundfunksprecher. Soziale Perspektive. Entspann dich, Junge.
Gut, ganz so schlimm ist unser alltägliches Erleben, wenn wir so vor uns hin existieren, nicht, ne?
Genau, es kommt uns nicht allzu sehr dann, oder es kommt uns nicht in der Weise zu Bewusstsein, wie es jetzt hier dann in diesem Dialog in der Kunst am Ende dann wieder dargestellt wird. Ne? Die Kunst kann das dann doch wieder zum Vorschein bringen, solche Dinge.
Ja.
Dinge,
die muss ja versuchen, es irgendwie zu versprachlichen oder bildlich darzustellen. Genau. Und hier ist beides, also die Szene läuft natürlich so ab, dass wir den Subtext, der bei uns jetzt in diesem Bewusstseinsraum hinterher schwebt, gleichzeitig mitschwebt.
Ja, gleichzeitig.
Nicht, eben nicht hinterher, so, wir haben es ja erklärt. Der ist in Form von Untertiteln dann zu den bewusst gesprochenen
Sätzen. Ist natürlich wesentlich eleganter. Wir haben eben nun mal hier nur das eine Medium.
Ja. Dafür habe ich mich aber trotzdem schick gemacht, ne?
Ja, genau. Du hast mich schick gemacht.
Für den Podcast mal wieder.
Ja.
So. Wir haben, glaube ich, jetzt schon ein bisschen begriffen, was exzentrische Positionalität ist. Und detaillieren das gleich noch ein bisschen. Viel mehr wollen wir heute dann auch gar nicht mehr machen. Aber Exzentrisch kennen wir erstmal aus der Alltagssprache, ne? Also ein Exzentriker ist ja so ein bunter Vogel.
Genau.
Ich sehe vielleicht auch manchmal exzentrisch aus.
Ja, hättest du es gerne.
Ja, genau. So, genau, stellen wir uns doch einfach die Frage.
Ja.
Bin ich ein Vollidiot oder habe ich da irgendwas verstanden, wenn ich mich exzentrisch kleide?
Ja.
Wenn ich, also, ich meine, das ist ja was, was nicht unbedingt bewusst passiert, dann ist es immer ein bisschen unangenehm vielleicht, aber
ja, das wäre die Frage, ne? Hat der Exzentriker da uns was vorweg, weil er eingesehen hat, dass irgendwie das Menschsein sowieso eine exzentrische Sache ist, dass man sowieso immer nicht in seinem Zentrum aufgehen kann?
Man ist nie ganz bei sich, man ist nie einfach so da.
Man läuft immer neben sich her, man steht immer neben sich, man begleitet sich immer beim Spaziergang.
Man ist keine ungebrochene Einheit und man kann auch nicht, indem man normal aussieht, diese dann herstellen.
Genau, genau.
Das wäre die Ehrenrettung des Exzentrikers, ne?
Das wäre sie, ja. Und ob das dann aber so clever ist, diesen Zustand so zu provozieren und herauszuschälen, ist die andere Frage. Weil bei Plessner ist es natürlich, das Menschsein zeichnet sich dann eben dadurch aus, dass wir gerade diesen Bruch immer wieder überwinden wollen. Also der reizt uns gerade dazu, dass wir die Einheit immer wieder herstellen. Ja, wenn wir aus uns selbst herausfallen, wenn wir eben nicht mehr nur Körper sein sind, sondern diesen Umschlag erfahren vom Körper sein in Körper haben, dann tun wir gut daran, immer wieder diesen Abgrund der menschlichen Existenz zu überbrücken oder zu überwinden. Also das ist uns ein natürliches Anliegen. Wir wollen eigentlich immer wieder einen Ausgleich herstellen, obwohl es eine konstitutive Disbalance ist, weil es halt immer in Bewegung ist, immer sich verschiebt.
Eine konstitutive Disbalance, ne?
Ja.
Das Paradoxon hätte Plessner auch gefallen. Mhm. Also ich kann bei mir Tendenzen feststellen als Mensch, dass ich eigentlich einfach da sein will.
Mhm.
Oder aber vielleicht nur beobachten will, ja?
Ja.
Das gibt's ja auch. Also der Phänomenologe muss das quasi für seinen Beruf machen.
Ja.
Er wird sich selbst Forschungsgegenstand.
Ja, genau. Ja.
Oder beim Exzentriker oder reinen Ästheten auch, könnte man sagen. Ja, man will nur noch sich selbst als schön, als geschmackvoll wahrnehmen und so auch gesehen werden. Im zweiten Schritt aber, ne? Also erstmal setzt das ja voraus, dass man sich selbst nur beobachtet unter diesen Gesichtspunkten.
Also sagen wir mal, der Exzentriker hat es einerseits verstanden und andererseits vergeigt das total. Ne?
Okay.
Weil,
was ja dann auch wieder konstitutiver Widerspruch wäre.
Ja, also er hat verstanden, dass wir exzentrisch positionalisiert sind, aber er verharrt dann, er glaubt dann, er könne dann in diesem exzentrischen Standpunkt verharren und das funktioniert eben nicht, weil es ist eben das Hin und Her, ist das Auszeichnen.
Ne? Das wäre doch eigentlich eine gute Beschreibung unserer gleichzeitigen Faszination und
Abneigung.
Irgendwann Angewidertheit Dandys gegenüber, ne?
Ja, ja.
Und so wirklich Ästheten, die komplett im Ästhetentum aufgehen. Also irgendwann muss man dann auch mal
5 Grade sein lassen.
Mir fallen wieder nur obszöne Beispiele ein, aber den Körper auch mal genießen lassen.
Ja.
Ne? Sich nicht nur. Und man muss mal rennen und scheißen und so weiter. Und so
die ganze Palette. Also diese exzentrische, dieser Blitz, sag ich mal, der da durchs Bewusstsein zuckt, der ist ihm blitzartig, ja. Das ist ein kurzer Moment. Das ist in einer Plötzlichkeit. Mhm. Ne? Auf einmal, ach, guck mal hier, da laufe ich ja gerade, da bin ich ja gerade hier um die Ecke so. Ne?
Mhm.
Ich bin ja nicht die ganze Zeit in der exzentrischen Positionalität. Ne?
Nee. Und oft kann man es noch nicht mal versprachlichen. Man spürt diesen Riss nur plötzlich, der das Alltagsbewusstsein der so ein bisschen daran erinnert, dass das bei uns alles komplexer ist.
Ja.
Wir nutzen das mal zum kleinen Einstieg dann auch in das Werk, was folgen wird und worum es uns ja eigentlich in der Hauptsache geht, Lachen und Weinen aufzuschlagen. Da versucht er nämlich, die exzentrische Position nochmal zusammenzufassen und zwar als ein gleichzeitiges Körpersein und Körperhaben.
Das Leibsein beschreibt im Grunde, wie ich in jeglichen Betätigungen meines Körpers im Vollzuge dieser Betätigung aufgehe.
Und so, ich habe es nämlich auch hier. Für gewöhnlich, ich zitiere jetzt Plessner, Lach und Wein, für gewöhnlich in eindeutigen Situationen, die sich eindeutig beantworten und meistern lassen, antwortet der Mensch als Person und bedient sich dazu seines Leibes. Insofern hat er also Leib. Als Sprachwerkzeug, als Greif-, Stoß-, Stütz- oder Tragorgan, als Bewegungsmittel, als Signalisierungsmittel, als Resonanzboden seiner Emotionen. Er beherrscht den Leib, er lernt ihn zu beherrschen. Und insofern er ihn als Instrument zum Beispiel einsetzen kann, hat er ihn.
Er macht ihn sich dienlich, ja.
Das Ziel dieser Beherrschung, schreibt er dann irgendwo weiter. Also denken wir zum Beispiel mal an Meditation, ist auch noch ein Beispiel. Da soll man sogar den Atemvorgang unter bewusste Kontrolle bringen und so weiter. Also,
ja, ne? Aber Meditation ist genau das Gegenteil von Exzentrizität. Die versucht eigentlich Exzentrizität immer auszuschalten eigentlich. Dass man in sich selbst zum Ruhen kommt, ist das Ziel bei Meditation.
Ja, aber es ist ja eine Blendgranate, ist ja offensichtlich. Ja. Also man kann Interessantes erreichen, aber er beschreibt es hier zum Beispiel als das Gegenteil. Also der meditiert, der schafft es nicht, in seinem Leib Sein aufzugeben, sondern der hat im äußersten Maße seinen Leib nur noch, weil er ihn komplett verinstrumentalisiert, indem er alle die autonomen Prozesse eigentlich unter seine Kontrolle bringen will. Da schreibt er, wenn man gewissen Berichten Glauben schenken darf, können manche Menschen den Kreislauf, die Atmung, sogar die Wärmeregulation in ihre Gewalt bringen. So, das Ziel der Beherrschung, entweder im Dienst der Bejahung körperlichen Daseins und dann bald auf Spitzenleistung, bald auf völlige Entspanntheit, das heißt Grazie gerichtet, oder aber im Dienst der Körperverneinung, der Askese und Weltflucht, ja, also da wären wir, ist dem Menschen durch seine physische Existenz gestellt als Leib im Körper. Dass er jetzt hier Leib und Körper benutzt, verwirrt ihn selbst kurz. Diese Doppelrolle erläutert er dann. Und zwar muss sich der Mensch mit dieser Doppelrolle, ja, also er schafft es halt, das ist dieses Problem der Versprachlichung, für sein Theorem exzentrische Positionalität, für dieses Gleichzeitige, er kann es nur versprachlichen, indem er metaphorisiert eigentlich. Ne?
Ja.
Mit dieser Doppelrolle muss sich jeder vom Tage seiner Geburt an abfinden, jedes lernen, zu greifen und die Sehdistanzen den Greifleistungen anzupassen, zu stehen, zu laufen und so weiter, vollzieht sich aufgrund und im Rahmen dieser Doppelrolle. Der Rahmen selbst wird nie gesprengt. Ein Mensch ist immer zugleich Leib, Kopf, Rumpf, Extremitäten mit allem, was darin ist, auch wenn er von seiner irgendwie darin seienden, unsterblichen Seele, das meint er natürlich nicht überzeugt, sondern wiederum als Metapher, überzeugt ist und hat diesen Leib als diesen Körper. Die Möglichkeit für die physische Existenz, derart verschiedene verbale Wendungen zu gebrauchen, wurzelt in dem doppeldeutigen Charakter dieser Existenz selbst. Er hat sie und er ist sie. Also dieses Körper, sein Körper haben, überträgt er hier sogar auf die Existenz. Ne? Der Mensch ist das, was existiert, weil er das, wie wir es erklärt haben, exzentrisch reflektieren kann, hat er diese Existenz auch. Und das ist jetzt das, was den Menschen auszeichnet, nur der Mensch kann das. Herzlichen Glückwunsch!
Gegenüber dem Tier. Das Tier
bis kann, nächste Woche.
Das Tier kann das nicht. Ich hätte ein Beispiel, also wo sich diese Kluft auftut, wäre zum Beispiel, ich bin ganz in meinem körperlichen Vollzug, während ich gehe und dann sehe ich einen Türspalt und dann muss ich eigentlich anfangen, meinen Körper zum Gegenstand zu machen. Also ich gehe nicht mehr in dem Zustand des Körpers, in dem Körperzustand auf, in dem ich mich befinde, sondern der Körper wird mir dann gegenständlich, weil ich ihn abmessen muss und für geeignet halten muss oder ungeeignet, um durch diesen Türspalt zu gelangen. Und ihr seht schon, es ist ein bisschen komisch, die ganze Sache, ja? Es wird gewinnt eine Komik.
Zur Veranschaulichung. Es wäre doch toll, stellen wir uns jetzt mal vor, ein Tier kämpft gegen Menschen.
Ja.
Wer gewinnt denn da jetzt? Was sind denn da jetzt die Eigenheiten? Wenn das doch nur schon mal irgendein genialer Typ aus der deutschen Geistesgeschichte sich gefragt hätte.
Hat er.
Und
Plessner hat es auch gesehen, hat es selbst erkannt und gibt eine Fußnote in Lachen und Weinen. Und zwar sind wir wieder bei unserem Freund Heinrich von Kleist.
Unser lieber Freund Heinrich.
Hallo Heinrich.
Der berühmte Heinrich. Text vom Marionettentheater, ne?
Genau. Das ist eigentlich die letzten Absätze. Ich lese das mal vor und wir werden das dann erläutern. Beschrieben wird der Kampf, der Fechtkampf zwischen einem Bären und einem Menschen, einem talentierten Fechter.
So. Der Mensch hat den Degen, genau. Der Bär natürlich nicht.
Seine
der
Tatze. Nimmt
seine Tatzen. Ne?
Er hat seine Tatze. Also, bei dieser Gelegenheit sagte Herr C. freundlich, muss ich Ihnen eine andere Geschichte erzählen, von der Sie leicht begreifen werden, wie sie hierher gehört. Ich befand mich auf meiner Reise nach Russland auf einem Landgut des Herrn von G., eines livländischen Edelmanns, dessen Söhne sich eben damals stark im Fechten übten. Besonders der Ältere, der eben von der Universität zurückgekommen war, machte den Virtuosen und bot mir, da ich eines Morgens auf seinem Zimmer war, ein Rapier an. Wir fochten. Doch es traf sich, dass ich ihm überlegen war. Leidenschaft kam dazu, ihn zu verwirren. Fast jeder Stoß, den ich führte, traf, und sein Rapier flog zuletzt in den Winkel. Halb scherzend, halb empfindlich, sagte er, indem er das Rapier aufhob, dass er seinen Meister gefunden habe. Doch alles auf der Welt finde den Seinen, und fortan wolle er mich zu dem Meinigen führen. Die Brüder lachten laut auf und riefen, »Fort, fort, in den Holzstall herab!« Und damit nahmen sie mich bei der Hand und führten mich zu einem Bären, den Herr von G., ihr Vater, auf dem Hofe auferziehen ließ. Der Bär stand, als ich erstaunt vor ihn trat, auf den Hinterfüßen, mit dem Rücken an einen Pfahl gelehnt, an welchem er angeschlossen war. Die rechte Tatze schlagfertig erhoben und sah mir ins Auge. Das war seine Fechterpositur. Ich wusste nicht, ob ich träumte, da ich mich einem solchen Gegner gegenüber sah. »Doch stoßen Sie«, sagte Herr von G., »und versuchen Sie, ob Sie ihm eins beibringen können.« Ich fiel, da ich mich ein wenig von meinem Erstaunen erholt hatte, mit dem Rapier auf ihn aus. Der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. Ich versuchte, ihn durch Finden zu verführen. Der Bär rührte sich nicht. Ich fiel wieder mit einer augenblicklichen Gewandtheit auf ihn aus. Eines Menschen Brust würde ihn unfehlbar getroffen haben. Der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. Jetzt war ich fast in dem Fall des jungen Herrn von G. Der Ernst des Bären kam hinzu, mir die Fassung zu rauben. Stöße und Finden wechselten sich. Mir triefte der Schweiß umsonst. Nicht bloß, dass der Bär wie der erste Fechter der Welt alle meine Stöße parierte. Auf Finden, was ihm kein Fechter der Welt nachmacht, ging er gar nicht einmal ein. Aug in Auge, als ob er meine Seele darin lesen könnte, stand er, die Tatze schlagfertig erhoben, und wenn meine Stöße nicht ernsthaft gemeint waren, so rührte er sich nicht.
Ja. Danke, Heinrich. Immer schön von dir zu hören.
Bitte, bitte. Und bevor wir jetzt die Deutung vergeigen, lesen wir einfach direkt den Plessner vor.
Wir werden immer weiser hier im Podcast.
Wir werden immer weiser, genau. Der das direkt thematisiert. Es ist ja auch in dem Hauptwerk eben ein großes Thema, dieser komparatistische Versuch, ja, den Menschen eigentlich in seinem Meer zu verstehen, dass er dem Tier vorweg hat. Und dass es dann aber hier eben sich umkehrt und dass er hier dem Tier doch in irgendeiner Weise unterlegen ist. Also der Bär scheint ja eben wirklich der beste Fechter der Welt zu sein. Ne? Aber wie kommt das? Ja?
Ein Anwendungsbeispiel, wie wir es uns am Anfang gewünscht haben, wo beim Menschen zwar Dinge hinzukamen und der Mensch als Wesen komplexer geworden ist, ihm das aber nicht unbedingt hilft. Schon gar nicht in so einer Situation.
So. Also Plessner schreibt dazu, darin ist der Mensch dem Tier unterlegen, weil das Tier sich selbst in der Abgeschlossenheit gegen die physische Existenz als Inneres und Ich nicht erlebt und infolgedessen keinen Bruch zwischen sich und ihr zu überwinden hat. Sein Körpersein trennt sich ihm nicht von seinem Haben des Körpers. Es lebt zwar in dieser Trennung, keine Bewegung, kein Sprung, die ihm die Schätzung der Distanz vorangeht, wäre möglich ohne sie. Auch das Tier muss seinen Leib einsetzen, situationsgemäß einsetzen, sonst erreicht es sein Ziel nicht. Aber der Umschlag vom Sein ins Haben, vom Haben ins Sein, den das Tier beständig vollzieht, stellt sich ihm nicht noch einmal dar und bietet ihm infolgedessen auch kein Problem. Nur dem Menschen ist seine körperliche Situation gegenständlich und zuständlich bewusst. Also auf das Und kommt es hier an. Ja? Mhm. Also das ist dieses Zugleichsein.
Ne? Deswegen kann der Mensch Finden machen, fällt aber auch auf die Finden herein.
So. Eine beständige Hemmung, aber auch ein beständiger Reiz, sie zu überwinden. Sein Verhältnis zu sich als Leib hat von vornherein instrumentalen Charakter, weil er ihn als Mittel erfährt. So, das reicht jetzt erstmal. Der Bär ist nicht täuschbar, ne?
Nee.
Der kann nicht getäuscht werden, weil er diesen Möglichkeitsraum nicht hat, der sich in der exzentrischen Positionalität öffnet, ne?
Er kann eben auch nicht täuschen.
Ja.
Das heißt, wäre der Bär jetzt auf dem Marktplatz, dann wäre der da wahrscheinlich unterlegen.
Ja.
Der taugt da dann nur noch zum Verschachert werden als Sensation.
Genau.
Aber im Fechtkampf, ja, ist er einfach sein Körper und seine Extremitäten beherrscht er Vollkommen instinktiv.
Und er registriert wirklich auch nur die Stöße, die ihm gefährlich werden. Also wenn dann eine Finte kommt, die ein Manöver einleiten soll, wovon dann der letzte Schlag eventuell gefährlich wird, dann interessiert er sich nur für diesen letzten Schlag. Also die Selektion ist eine ganz andere, ja, die Wahrnehmung.
Danke, Heinrich. So, und ich will dir mal das Schlusswort unserer heutigen knackigen Nummer überlassen. Also nicht das allerletzte Schlusswort, aber das Schlusswort.
Ach so, willst du mich wieder zitieren?
Für unser Thema. Ich lese noch mal kurz aus Glöckner 2020. Der Doppelaspekt, der hier auch noch mal rauskam gerade, menschlicher Existenz liegt aber tiefer. Da gleichzeitig und je schon gewesen. Das davor und danach sind in Wahrheit synchronisiert und die Innenwelt wird zu einem ausweglosen Labyrinth. Da hast du so einen gewissen romantischen Fatalismus reingebracht. Ne? Ja, den Plessner würde das wahrscheinlich nicht ausweglos nennen, allein schon, weil es alternativlos ist und wir es trotzdem schaffen, irgendwie zu existieren.
Ja.
Aber wenigstens, wenn man das gedanklich versucht nachzuvollziehen, kommt es einem ein bisschen so vor. Mhm. Du schreibst weiter, daher gibt es auf der anderen Seite die Spielwiese der exzentrischen Positionalität. Hier ist der Mensch seiner Freiheit ausgeliefert. Ja, also er kann Finden schlagen und muss dann aber auch gucken, dass er selber Finden erkennt oder so.
Ja.
Weil er realisiert, dass seine gegenwärtige Wirklichkeit hier jetzt nur Möglichkeit ist und dass ihn seine Fähigkeit zur Selbstreflexion dazu zwingt, seiner Existenz den Wirklichkeitscharakter erst aufzuprägen.
Ich fände, da wird es doch richtig spannend. Also, dass man dann selbst eigentlich, da man ja, dass man selbst zum Regisseur wird seines Daseins, ja. Mhm. Also, dass man das alles nochmal mit und nachvollziehen, also mitvollziehen muss. Und dass man selbst eigentlich den Boden auslegen muss, auf dem man sich bewegt, ja. Mhm.
Lassen wir es doch so stehen.
Lassen wir es so stehen.
Das war Lachen und Weinen. Und das war, wie gesagt, die Vorbereitung für Lachen und Weinen, weil so wird die nächste Folge heißen. Oder mal schauen, ob wir zwei draus machen. Lachen und dann die zweite Folge Weinen. Außerdem wird Cicero zurückkehren. Es gibt weitere Gespräche in Tusculum. Auf jeden Fall, also viel versprochen und das kommt jetzt auf jeden Fall. Und Bruno?
Ich habe noch ein letztes. Also ich kann wirklich verstehen, wenn man das jetzt aus diesen Schnipseln, die wir hier zusammengetragen haben, jetzt noch nicht so ganz verstanden hat.
Ja, das war schon wieder viel kohärenter, als wir dachten.
Ja, wahrscheinlich. Das ist ja immer deine Einstellung zu unserer, deine Selbstbewertung. Plessner sagt an einer Stelle selber, dass die exzentrische Positionalität schon so ein Umstand menschlicher Daseinsweise sei, die dann doch eher dem nachdenklichen Menschen zum Bewusstsein käme, ja?
Ach so. Die exzentrische Positionalität schon gar nicht als Begriff fliegt uns nicht so im Alltag zu.
Genau, also das ist jetzt dann, also es wirkt ja alles so unglaublich selbstverständlich, wie wir das jetzt hier so vorgetragen haben.
Hoffentlich.
Es ist am Ende aber dann doch auch wieder eine Kopfgeburt.
Eine ziemliche Kopfgeburt, ja.
Eine Kopfgeburt.
Eines Menschen, der vielleicht mehr Körper hat, als er ist. Genau.
Wir können mit der Tautologie vielleicht enden. Es sind dann doch wieder Philosophen, die sich für philosophische Probleme interessieren.
Ach, du sagst das jetzt einfach so. Ja, und das Schlusswort ist heute das Wort zum Sonntag von unserem lieben Freund Friedrich Nietzsche.
Ah.
Der soll einfach mal ein bisschen für uns den Frust aussprechen, der in Corona-Zeiten, wo wir uns zwei Jobs suchen müssen, vielleicht auch alle noch ein bisschen stärker, allen stärker fühlbar ist. Und wir hören uns dann bald wieder.
Ja, ich freue mich.
Lacht und weint. Tschüssi.
Ciao.
Das Wort zum Sonntag. Der unmögliche Stand. Arm, fröhlich und unabhängig, das ist beisammen möglich. Arm, fröhlich und Sklave, das ist auch möglich. Und ich wüsste den Arbeitern der Fabriksklaverei nichts Besseres zu sagen, gesetzt sie empfinden es nicht überhaupt als Schande, dergestalt, wie es geschieht, als Schrauben einer Maschine und gleichsam als Lückenbüßer der menschlichen Erfindungskunst verbraucht zu werden. Pfui! Zu glauben, dass durch höhere Zahlung das Wesentliche ihres Elends, ich meine ihre unpersönliche Verknechtung, gehoben werden könne. Pfui, sich aufreden zu lassen durch eine Steigerung dieser Unpersönlichkeit innerhalb des maschinenhaften Getriebes einer neuen Gesellschaft, könne die Schande der Sklaverei zur Tugend gemacht werden. Pfui, einen Preis zu haben, für den man nicht mehr Person, sondern Schraube wird. Seid ihr die Mitverschworenen in der jetzigen Narrheit der Nationen, welche vor allem möglichst viel produzieren, möglichst reich sein wollen? Eure Sache wäre es ihnen, die Gegenrechnung vorzuhalten. Wie große Summen inneren Wertes für ein solches äußerliches Ziel weggeworfen werden. Wo ist aber euer innerer Wert, wenn ihr nicht mehr wisst, was frei atmen heißt? Euch selber nicht einmal notdürftig in der Gewalt habt. Eurer wie eines abgestandenen Getränkes allzu oft überdrüssig werdet. Nach der Zeitung hinhorcht und den reichen Nachbar anschielt. Lüstern gemacht durch das schnelle Steigen und Fallen von Macht, Geld und Meinungen. Wenn ihr keinen Glauben mehr an die Philosophie, die Lumpen trägt, an die Freimütigkeit des Bedürfnislosen habt, wenn euch die freiwillige idyllische Armut, Berufs- und Ehelosigkeit, wie sie recht wohl den Geistigeren unter euch anstehen sollte, zum Gelächter geworden ist. Dagegen die Pfeife der sozialistischen Rattenfänger immer im Ohr tönt, die euch mit tollen Hoffnungen brünstig machen wollen, welche euch heißen, bereit zu sein und nichts weiter. Bereit von heute auf morgen, sodass ihr auf etwas von außen her wartet und wartet und in allem sonst lebt, wie ihr sonst gelebt habt, bis dieses Warten zum Hunger und zum Durst und zum Fieber und zum Wahnsinn wird und endlich der Tag der Bestia Triumphans in aller Herrlichkeit aufgeht. Dagegen sollte doch jeder bei sich denken. Lieber auswandern, in wilden und frischen Gegenden der Welt Herr zu werden suchen und vor allem Herr über mich selber. Den Ort so lange wechseln, als noch irgendein Zeichen von Sklaverei mir winkt. Dem Abenteuer und dem Kriege nicht aus dem Wege gehen und für die schlimmsten Zufälle den Tod in Bereitschaft halten. Nur nicht länger diese unanständige Knechtschaft, nur nicht länger dies sauer und giftig und verschwörerisch werden. Dies wäre die rechte Gesinnung. Die Arbeiter in Europa sollten sich als Stand fürderhin für eine Menschenunmöglichkeit und nicht nur, wie meistens geschieht, als etwas hart und unzweckmäßig eingerichtetes erklären. Sie sollten ein Zeitalter des großen Ausschwärmens im europäischen Bienenstocke heraufführen, wie dergleichen bisher noch nicht erlebt wurde, und durch diese Tat der Freizügigkeit im großen Stil gegen die Maschine, das Kapital und die jetzt ihnen drohende Wahl protestieren, entweder Sklave des Staates oder Sklave einer Umsturzpartei werden zu müssen.